Deutschlandfunk Interview.
Boris Johnson ist Premierminister in Großbritannien und er zieht übers Land und er will das Land energetischer machen, er will das Land dynamischer machen und er versucht das mit großen Vokabeln. Was löst das aus? Darüber wollen wir reden mit Michael Naumann, dem Publizisten, der jetzt bei uns am Telefon ist. Guten Morgen, Herr Naumann.
Guten Morgen, Herr Theide.
Herr Naumann, ich sag mal jetzt, das ist substanzloses Schwärmen, eine Art von Neusprech, da bin ich bei Orwell. Das sind jetzt meine Vorgaben oder Empfindungen. Was löst das bei Ihnen aus?
Naja, wenn man die ganzen Dekorationen, die populistischen, wegnimmt, bleibt eine Sache übrig, die er in der Tat durchziehen kann. Und das sind Steuererhöhungen für die Kapitaleigner des United Kingdom. Nicht Erhöhungen, sondern Senkungen natürlich. Ja, er kann beides machen. Aber das, was er wirklich konkret versprochen hat, alles andere sind ja vage Ankündigungen, sind Steuersenkungen. Und das liegt in der Tat in seiner Macht. Wohingegen die Erneuerung der Schienenstränge Englands bei dieser Hitze sowieso vielleicht ein größeres Problem und ähnliche infrastrukturelle Versprechungen, das ist alles billig. Das kann man einfach ankündigen, so wie jetzt auch unsere Bundesregierung. Wie viel sind es? 86 Milliarden Euro ankündigt ins Schienennetz. Da bin ich sehr gespannt, wo das Geld herkommen soll. Nun, dasselbe ist auch in England das Problem. Woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Genau, die Frage nochmal, die Rhetorik, die da ist, auch als jemand, der mit Sprache umgeht, wie Sie das können, dieses Pathos, ein bisschen mehr Pathos, gerade wir in Deutschland sind nicht verwöhnt in den letzten Jahren durch die Bundeskanzlerin.
Das stimmt.
Ein bisschen Pathos geht vielleicht, aber wo ist die Grenze des, ich sage zu viel, also ich hatte so ein Gefühl, wie war das bei Ihnen?
Ich habe mir beide Auftritte sowohl im Parlament wie auch vor der Downing Street 10 angehört und muss sagen, es handelt sich um klassische Persiflagen von Churchill. Also so hat Churchill gesprochen, so konnte man damals noch sprechen, zumal das Fernsehen nicht dabei war, sondern er aus dem Radiostudio heraus solche großartigen Reden halten konnte. Aber wenn dann die Person da wirklich steht und es ist nicht Churchill, sondern dieser ehemalige Bürgermeister von London, dann wirkt das eben satirisch. Und genauso darum geht es. In anderen Worten, es ist feinste Rhetorik, aber bar gewissermaßen jeglicher Substanz. Ich habe immer das Gefühl, ein bisschen Wagner. Ja, sehr, sehr viel Effekte, aber ohne Ursache.
Die Frage ist, warum verfängt so etwas? Das ist ja eine andere ganz spannende Frage. Denn wenn wir jetzt über Boris Johnson reden, sehen wir ziemlich schnell wahrscheinlich auch bei Herrn Trump, der ja zumindest in einem bestimmten Teil der Bevölkerung damit so sehr reüssiert, dass manche sagen, der könne sogar wiedergewählt werden. Also ich stehe da etwas fassungslos vor. Jetzt gehen Sie jetzt mal der Inhalte allein über die Methode.
Also da gibt es einen psychologischen Hintergrund sicherlich und der ist relativ schnell benannt. Das kann man schon bei Shakespeare nachlesen. Also um es ganz klar zu sagen, das Volk will unterhalten werden. Die Demokraten wollen Entertainment. Und das ist ihnen durch die furchtbar trockene Theresa May nicht geboten worden. Das wird auch in Deutschland unseren Bürgern nicht von Angela Merkel geboten. Wir sind allerdings offenkundig noch immer etwas historisch gefeit vor solchen populistischen Unterhaltungsangeboten, die der Boris Johnson wie ein klassischer Fernsehperformer anbietet. Das ist der Hintergrund. Der Hintergrund ist einfach, das Volk will unterhalten werden. Vergnügen. Es durchschaut im Übrigen natürlich viele der unsinnigen Angebote, aber das Vergnügen bleibt gewissermaßen ungeschmälert.
Was ist die Rolle der Medien? Wir haben natürlich gerade wir hier im Deutschlandfunk sagen, wir sind der Aufklärung verpflichtet, wir versuchen es, wir versuchen den Diskurs zu befördern. Da wird ja nicht Diskurs befördert, sondern etwas anderes. Wie können, sollen wir damit umgehen?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Eine amerikanische Bekannte von mir hat den sogenannten Wochenend-Trump-Schabbat empfohlen, den Johnson-Schabbat. Das heißt, man macht einfach am Wochenende alle digitalen Unterhaltungsangebote aus und schaut sich auch nicht Trump an, sondern tut so, als ob es ihn gar nicht geht. Das ist natürlich eine eskapistische Lösung, aber sie weist auf den Kern dieser gesamten Geschichte hin. Sowohl Boris Johnson wie Trump sind gewissermaßen, um das für unsere Zuhörer zu übersetzen, die Rudi Carrells der Neuzeit. Die sind höchst unterhaltsam, wobei Rudi Carrell zweifellos ein in der Wolle gewaschener holländischer Demokrat war. Das sind diese beiden Herren eigentlich nicht.
Ja, ausschalten ist das eine, sich damit auseinandersetzen, wieder auf inhaltliche Debatten kommen. Haben Sie noch eine, jetzt sage ich nicht, haben Sie noch eine Hoffnung, dass wir diese Debatten wieder führen können? Den Diskurs, den wir in dieser Gesellschaft brauchen, auch den kritischen Diskurs. Wir beide sind uns jetzt zu einig, das merke ich schon.
Ja, natürlich wird es das geben. Ich finde, das plötzliche Auftreten einer jugendlichen Umweltschutzbewegung erfrischend. Ich meine, ich bin jetzt demnächst 78 Jahre alt und war eigentlich festgefasst in meiner Überzeugung, dass die Generation meiner Enkel politisch oder auch meiner Kinder politisch desinteressiert ist, to say the least. Aber in Wirklichkeit stellt sich heraus, das ist ein Irrtum. Die wissen ganz genau, was ihnen droht, wenn die jetzt herrschende Generation sich nicht zusammenrauft und die Umweltpolitik wirklich ernst nimmt, die sie immer im Munde führt.
Das heißt, hin und wieder ignorieren, aber dann doch bei den Jugendlichen genau hinschauen. Sie haben die Hoffnung.
Und nicht denunzieren, nicht wahr? Ist angeblich unpolitisch oder nur in Ad-hoc-Aktivitäten beschäftigt. Das sind sie auch. Das heißt, sie nehmen sich ein Projekt, ein Reformprojekt der Bundesregierung oder auch Englands oder auch Amerikas auf und protestieren und fordern Handlung, Action. Aus den etablierten Parteien schalte ihnen dann immer entgegen, ja, das reicht nicht, wir haben auch noch viele andere Probleme. Und in Wirklichkeit ist das aber wahrscheinlich eines der besten Mittel, die etablierten Parteien gewissermaßen aufzuwecken und aktiver zu werden auf den Gebieten, auf denen sich die jetzige junge Generation kapriziert.
Jetzt kommen wir ganz schnell noch mal einmal zurück nach Großbritannien und die Frage, die ich gerade mit dem Kollegen Burkhard Birke auch durchaus mit unterschiedlichen Einschätzungen diskutiert habe, der Backstop als eines der Kernprobleme. Sie als Historiker haben da, glaube ich, noch mal ein paar andere Hinweise. Wie kann das gelöst werden oder sagen Sie genau, das wird der Knackpunkt sein?
Also das kann, um es noch mal kurz zu erklären, Backstop, wo kommt das eigentlich her? Dieser Begriff ist nichts anderes als der Zaun, der hinter den Baseballfängern in Amerika steht. Und wenn Bälle vorbeifliegen an diesem Fänger, würden sie normalerweise dem dahinter sitzenden Publikum ins Gesicht knallen. Dafür gibt es dort einen Zaun, den nennt man Backstop. Also in Wirklichkeit ein Rettungsinstrument. Und genau dieses sollte dieser sogenannte Backstop sein, nämlich Irland und Nordirland bleiben und damit auch England logischerweise, das heißt das United Kingdom, Schottland, Wales inklusive, bleiben in einer Zollunion. Das bedeutet nichts anderes, als dass der entscheidende Teil der Europäischen Union, Sie erinnern sich an die EWG, die Europäische Wirtschaftsunion, Gemeinschaft, bleibt erhalten. Das widerspricht völlig der Idee des Brexit, nämlich raus aus dem Allen und dann individuelle Einzelzollverträge zu schließen. Das ist die Vorstellung der Engländer heutzutage. Aber die Wahrheit ist, auf diese Art und Weise wäre dann ganz einfach eine offene Flanke geblieben, nämlich die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Hm. Und diese Grenze war in der Vergangenheit, nachdem die IRA, die 1971 einen Bürgerkrieg angezettelt hatte in Belfast und Nordirland, dann aber doch zu einer kriminellen Schmuggler- und Rauschgiftbande sich verwandelt hat, wäre dann wieder gewissermaßen in Funktion getreten. Sie hätte dann wieder Gewinne oder Verluste, aber hauptsächlich doch Gewinne durch Schmuggel über eine fest etablierte Grenze zwischen Nordirland und Irland, was ja zur EU gehört, genutzt, um zu schmuggeln. Und damit wären wir wieder in den prärevolutionären und kriminellen Umständen der 70er Jahre gelandet. Und genau das wollen beide Seiten eigentlich vermeiden. Wie sich das nun Boris Johnson vorstellt, hat er bisher nicht gesagt. Und er wird es auch nicht sagen können. Entweder England tritt aus und dann kommt eine feste Grenze zwischen Irland und Nordirland. Oder aber es kommt zu dieser von Theresa May vorgeschlagenen Lösung. Das glaube ich auch nicht. Um das also abzuschließen, das Ganze für uns armen Europäer, die diesen ganzen Kram kaum noch durchschauen können, Festlandeuropäer, um das so zu sagen. Es wird dann irgendwann zu Neuwahlen kommen, wahrscheinlich schon im nächsten Frühjahr. Und dann werden wir von Boris Johnson nichts mehr hören, will ich hoffen.
Das war jetzt der Ausflug in die Historie, die dann in der Gegenwart endete. Michael Naumann, ich bedanke mich ganz herzlich dafür heute Morgen und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.